ARD.
Berlin will hunderttausende neue Bäume pflanzen. Bleiben andere Investitionen auf der Strecke?
Endlager für Atommüll. Die Suche geht weiter.
Und warum manche Busse aus China ferngesteuert werden könnten.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ich melde mich zurück. Hallihallo, Herbstferien sind vorbei. Was ist hier eigentlich los? Wo sind die Palmen in Berlin? Verdammt nochmal.
Ach komm, zu Hause ist es doch am schönsten, oder? Auch ohne Palmen.
Naja. Urlaub ist auch okay, sage ich mal.
Ja, vor allen Dingen mit wahrscheinlich 25 Grad oder so, ne?
Ja.
Aber immerhin, apropos Bäume, Berlin wird ja demnächst zur grünen Oase. Dann willst du vielleicht freiwillig gar nicht mehr weg aus deiner Heimatstadt.
Wer weiß. Wir hoffen mal. In Berlin wurde jedenfalls tatsächlich gestern wirklich gefeiert. Und zwar hat das Abgeordnetenhaus Berlin als erstes Bundesland ein Klimaanpassungsgesetz beschlossen. Und das sieht vor: Bäume, Bäume und nochmals Bäume. Über eine 500.000.
Das ist ein ordentlicher Wumms für uns.
Das macht Spaß. Da freuen wir uns sehr, dass wir daran vielleicht teilhaben können.
Ja, da freuen sich Berliner und Brandenburger Baumschulen drüber, aber auch eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus steht hinter dem Gesetz. Und am allermeisten dürfte die Bürgerinitiative Baumentscheid darüber gejubelt haben, denn die treiben seit 2 Jahren so einen Gesetzesentwurf voran. Und die haben auch Stimmen schon für ein Volksbegehren gesammelt und innerhalb von 6 Wochen 33.000 Stimmen zusammenbekommen. Also deutlich mehr als benötigt wird. Und die Regierungskoalition ist jetzt quasi einem Volksentscheid zuvorgekommen.
Der Bürgermeister von Berlin hat das Gesetz auch gelobt. Für ihn gehe es dabei vor allem um mehr Lebensqualität, und zwar ganz konkret, nämlich mit einer guten 500.000 neuer Bäume in den nächsten 15 Jahren. Das ist eine richtige Ansage. Das wären dann doppelt so viele, wie es jetzt in der Hauptstadt schon gibt. Und diese Bäume, die sollen an Straßenränder gepflanzt werden, aber auch in große Grünflächen. Es sollen sogar neue Mini-Parks entstehen und auch zusätzliche Versickerungsflächen für Regenwasser.
Berlin soll also besser gegen Hitze und Klimafolgen geschützt werden. Bis zu 4 Grad weniger kann man nämlich mit mehr Bäumen im Stadtbild erreichen. Direkt unter einem großen Baum können es sogar um bis zu 15 Grad weniger sein. Und ein unabhängiger wissenschaftlicher Kontrollrat aus 5 Experten soll die Umsetzung des Gesetzes jetzt überwachen und regelmäßig auch bewerten. Aber es ist ja kein Geheimnis, Berlin ist knapp bei Kasse und dieses Vorhaben wird um die 3 Milliarden Euro kosten. Und allein 2 Milliarden könnte Berlin dafür vom Sondervermögen des Bundes nehmen.
Ja, dieses Sondervermögen, das sind ja Schulden, die der Bund aufnimmt für die Kommunen. Berlin bekommt innerhalb der nächsten 12 Jahre 5 Milliarden Euro aus diesem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität. Das Geld für diese Bäume wäre also da. Die Frage ist nur, sollte so viel davon in den Punkt Klimaneutralität gesteckt werden, anstatt in andere Projekte? Berlin bräuchte wohl zum Beispiel auch neue Polizeiautos oder eine neue Bibliothek. Und das ist eben Teil der Diskussion in Berlin. Aber die Länder können eben ganz allein entscheiden, was sie am Ende mit der Kohle machen.
Andererseits, also man möchte ja auch in einer grünen Stadt leben und jetzt nicht in einer Betonwüste, aber die Industrie- und Handelskammer Berlin fordert genau das, was du eben schon gesagt hast, Uli, nämlich, dass das Berliner Geld aus dem Sondervermögen nicht nur in Bäume, sondern eben vor allem in Infrastruktur investiert wird. Und die Berliner FDP findet, statt in echte Zukunftsthemen wie Ausstattung der Schulen, bessere Digitalisierung und so zu investieren, werde das Geld jetzt buchstäblich in den Boden gesetzt.
Tja, apropos Boden, wo die Bäume ja wachsen, wer von diesem neuen Klimaanpassungsgesetz profitieren wird, sind natürlich die Berliner und Brandenburger Baumschulen, wo die Bäume entstehen quasi. Denn die müssen die 500.000 Bäume ja beschaffen und auch am Ende pflegen. Und man kann ahnen, warum das so teuer wird, wenn man dem Gartenbautechniker Thomas Plattmann zuhört, der die Preise kennt.
So ein Straßenbaum kostet so um die 500, 600 Euro. Die Preise sind halt relativ hoch in der Pflege, weil wir halt den Baum über 5 Jahre lang schneiden und wässern müssen. Und die klimatischen Bedingungen in den Städten sind halt einfach zu schlecht, dass es nicht so gemacht werden könnte. Meine Empfehlung wäre es, größere Straßenbäume zu pflanzen, da diese ein bisschen klimaresilienter sind und einen geringeren Pflege. Aufwand aufweisen.
Also gut eine 500.000 mehr Bäume für Berlin in nur 15 Jahren. Das heißt, dass 100 Bäume täglich gepflanzt werden müssten. Das ist schon
irre. Ob man das hinbekommt? Mal abwarten.
Ey, komm, lass uns positiv denken. Vielleicht kriegt Berlin ja auch mal was pünktlich hin.
Ja, vielleicht.
Unsere Kurznachrichten.
Der Bundeskanzler Merz hat den syrischen Übergangspräsidenten nach Deutschland eingeladen, um mit ihm über die Rückführung von Syrern zu sprechen. Merz hat gesagt, der Bürgerkrieg in Syrien sei zu Ende und deshalb gebe es keinen Grund mehr für Asyl in Deutschland. Er setze auch darauf, dass viele Syrer freiwillig in ihre Heimat zurückkehren, um dort beim Wiederaufbau des Landes zu helfen. Merz hat damit auf Außenminister Wadephul reagiert. Der hatte bei einem Besuch in der Nähe der Hauptstadt Damaskus, also der Hauptstadt von Syrien, gesagt, dass dort wirklich kaum Menschen würdig leben könnten.
An den Autobahnen in Deutschland gibt es zu wenig Lademöglichkeiten für Elektroautos. Das sagt der ADAC. Der Autofahrerclub hat 50 Rastplätze und Autohöfe untersucht und dabei hat nur gut jeder Vierte mit der Note gut abgeschnitten. An besonders mangelhaften Rastplätzen dauere das Laden außerdem zu lange, teilweise eine Stunde, um den Akku wieder auf 80% zu bekommen. Etwas besser sei die Situation an den Autohöfen, also neben den Autobahnen.
Seit Tagen sind Ermittler in einem Drogenlabor in Nauen in Brandenburg im Einsatz. Sie haben dort inzwischen 400 Kilogramm synthetische Drogen sichergestellt, unter anderem die Partydroge Mephedron. Sie wurde in Wannen gefunden, in denen die Drogen angerührt worden sind. Die Ermittler rechnen damit, dass sie in der Halle noch mehr finden. Vergangene Woche hat der Zoll das Labor ausgehoben. Zwei Männer sitzen jetzt in Untersuchungshaft.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet heute über eine Regelung, die während der Corona-Pandemie Schlagzeilen gemacht hat. Es geht um die Triage, also die Reihenfolge, in der schwerkranke Patienten behandelt werden, wenn es zu wenig Plätze auf Intensivstationen gibt. Mehrere Ärzte finden aber, dass das Gesetz ihrem Berufsethos widerspricht, weil ihnen die Möglichkeit genommen wird, allen Patienten angemessen zu helfen.
Wo bringen wir das verdammte Zeug diesmal hin? Auf den Spielplatz?
Nein, ich weiß nicht. All diese glatzköpfigen Kinder erregen langsam Verdacht. Ab in den Park!
Das war Mr. Burns aus Die Simpsons, der den Müll aus seinem Atomkraftwerk auf dem kleinen Dienstweg entsorgen will, nämlich im Park. Es gibt auch andere Szenen, da entsorgt er das in einem See, kippt er das einfach vom LKW in so einen See. Da werden bei den Simpsons,
wenn's so einfach
ja,
wäre.
Genau, die Brennstäbe bei den Simpsons, die werden ja auch immer so leuchtend grün dargestellt, wie so ein Knicklicht, da leuchtet alles drumherum. Ganz so läuft das in Deutschland natürlich nicht mit der Entsorgung des Atommülls.
Gott sei Dank.
Ja, aber auch bei uns wird ja seit Jahrzehnten nach einer Stelle gesucht, wo man den Müll aus mehreren Jahrzehnten Atomenergie entsorgen kann, und zwar für die Ewigkeit. Die Brennstäbe, die strahlen ja immer noch radioaktiv, also die müssen so entsorgt werden, dass sie auch wirklich keine Gefahr mehr für uns alle darstellen.
Und dieses Endlager soll wirklich für 1 Million Jahre sicher sein. Ja, und vielleicht ist das dann auch der Grund, warum bislang noch kein Endlager gefunden wurde. Aber die Auswahl, die wird halt immer kleiner. Es gibt eine eigene Bundesgesellschaft für die Endlagersuche, die BGE. Und die hat jetzt gestern wieder ein paar Regionen in Deutschland ausgeschlossen, die in Frage kommen. Und Rheinland-Pfalz ist jetzt auch komplett raus, das ist klar. Das Saarland auch. Das wusste man aber schon. Außerdem sind jetzt auch große Teile von Brandenburg, Sachsen und Baden-Württemberg weg.
Genau, in Bayern kommen viele Ecken auch nicht in Frage. Andere Teile wiederum besonders gut. Das ist manchmal auch innerhalb der Bundesländer sehr unterschiedlich. Das hängt von der Region ab. In Norddeutschland werden viele Gebiete immer noch untersucht. Bei der Suche soll es streng wissenschaftlich zugehen, damit nicht entscheidend ist, welcher Ministerpräsident oder welche Ministerpräsidentin vielleicht am besten verhandelt hat, den Atommüll aus dem eigenen Bundesland fernzuhalten. Es geht ausschließlich um die geologischen Bedingungen. Das Gestein tief unten in der Erde muss geeignet sein. Tongestein ist zum Beispiel gut, Granit auch. Und wo es solches Gestein gibt, kommen die Regionen dann auch theoretisch zumindest für ein Endlager in Frage.
Und die BGE hat das ganze Land inzwischen auf etwa ein Viertel der Fläche eingegrenzt. Wir haben euch auch mal in der Folgenbeschreibung eine interaktive Karte verlinkt. Da könnt ihr genau sehen, ob eure Region noch in Frage kommt oder ob die schon ausgeschlossen wurde.
Bis 2050 spätestens soll ein Endlager in Betrieb gegangen sein. Im Moment lagert der radioaktive Müll ja noch in sogenannten Zwischenlagern. Insgesamt 16 gibt es davon in Deutschland. Wenn das Zeug dahin oder von dort wegtransportiert wird, dann passiert das mit sogenannten Castortransporten, habt ihr ja auch schon mal gehört. Da gibt es dann auch immer regelmäßig Proteste dagegen.
Im Moment wird nur anhand von Daten geprüft, ob Regionen für ein Endlager in Frage kommen. Und bald soll aber auch mal gebohrt werden, um wirklich in den Boden reinzugehen und zu gucken, um der Sache endlich mal näher zu kommen. Und die Bürgerinnen und Bürger sollen dann auch mitreden dürfen. Aber klar, letztendlich entscheidet der Bundestag, wo gebohrt werden soll und auch, wo dann am Ende das Endlager entsteht.
Der Umweltminister Carsten Schneider will das Ganze ein bisschen beschleunigen, damit es eben nicht erst 2050 losgeht. Und dafür will er nächstes Jahr auch nochmal ein Gesetz auf den Weg bringen. Aber es gibt auch Expertinnen und Experten, die davon ausgehen, dass so ein Endlager eher am Ende dieses Jahrhunderts in Betrieb gehen könnte. Also das würden dann die wenigsten von uns tatsächlich noch erleben.
Andere Länder sind da schon weiter. Finnland und Frankreich zum Beispiel, die haben bereits die Entscheidung getroffen, wo sie ihren Atommüll entsorgen wollen. Das Lager in Finnland soll nächstes Jahr in Betrieb gehen und das in Frankreich in 10 Jahren. Aber man muss auch sagen, weltweit gibt es bis jetzt noch kein einziges aktives Atommüllendlager.
In dieser Simpsons-Folge, aus der wir eben einen kleinen Ausschnitt gehört haben, entsorgt Mr. Burns seinen Atommüll übrigens in so einem hohlen Baum im Park. Und dieser Baum, der bekommt dann Arme und ein kleines Eichhörnchen auf dem Baum, kriegt auch so grüne Laseraugen und kann dann seine Nüsse damit vom Baum schießen. Das ist witzig. Aber es ist natürlich nur eine Zeichentrickserie.
Ja, wir nehmen keine Bäume. Lieber nicht. Ich finde ja auch diese nächste Szene, die könnte gut eigentlich eher zu einem Comicstrip passen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt in einem Linienbus, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit, alles wie immer, ihr tuckelt da über die Landschaft und ganz plötzlich hält der Bus mitten auf der Straße an. Die Türen verriegeln sich, niemand kann mehr aussteigen. Aber jetzt nicht, weil irgendein technischer Defekt passiert ist, sondern weil jemand aus der Ferne die Kontrolle übernommen hat. Klingt vielleicht erstmal unrealistisch oder eher nach Comic- oder Hollywood-Film, aber das könnte echt passieren. Das zeigt jetzt ein Fall aus Norwegen.
Die Verkehrsbetriebe in Oslo, der Hauptstadt von Norwegen, die haben Elektrobusse im Einsatz. Und diese Busse, die haben sie jetzt mal auf Sicherheit getestet. Das sind Modelle aus den Niederlanden und auch aus China. Und bei denen aus China haben sie nämlich entdeckt, dass man sich quasi aus der Ferne in diesen Bus hacken könnte über eine sogenannte Over-the-Air-Schnittstelle. Das ist eine Verbindung über das Mobilfunknetz.
So kann man einerseits direkt Software-Updates auf den Bus einspielen. Okay, das ist eher ganz praktisch, weil der Bus dafür nicht extra in die Werkstatt muss. Aber genau diese Funktion kann eben andererseits auch ein Risiko sein, sagen die norwegischen Prüfer, weil jemand auf dem gleichen Weg auch Zugriff aufs ganze System bekommen könnte. Also eben auch den Bus stoppen, die Türen öffnen und schließen und wer weiß was noch.
Genau, in Norwegen betrifft das etwa 850 Busse von diesem chinesischen Hersteller. Und die Busse sollen deshalb jetzt mit einer Firewall abgesichert werden, ähnlich wie Computer. Das machen Autohersteller auch so für ihre Fahrzeuge, die ja auch immer digitaler und immer vernetzter werden. In Norwegen hat noch niemand so einen Hackerangriff gestartet. Das Problem ist wohl vorher erkannt worden, aber dass diese Busse aus China kommen, also einem autoritären Staat, das scheint die Norweger nervös zu machen, vor allem angesichts der geopolitischen Lage, die ja ohne Zweifel angespannt ist.
Demnächst soll es deshalb eine Art digitalen TÜV für die Busse der Verkehrsbetriebe in Oslo geben, damit klar geregelt ist, wer wie Zugriff hat und dann auch sichergestellt wird, dass wirklich sonst niemand auf die zugreifen kann.
Norweger hat das so formuliert, der Bus von morgen braucht nicht nur gute Bremsen, sondern auch eine richtig gute Firewall. So, der Herbst ist da. Das Lied kennst du nicht, ne?
Nee.
Kinderlied, ein Kinder-Herbstlied, wie man hört.
Nee, ich kenn's wirklich nicht, komisch.
Ich werde es dir gleich nicht nur vorsingen, sondern auch vorspielen und dann...
Ja, vielleicht erkenne ich es dann. Vielleicht
genau, ja, es liegt an mir. Wie auch immer, der Herbst ist bekanntlich auch die Zeit des Grünkohls. Ich weiß nicht, ist das in Berlin ein Thema?
In Norddeutschland? Ja, in einigen Restaurants schon.
Ja, bei uns hier im Westen auch, vor allem aber natürlich in Norddeutschland. Die Norddeutschen wissen am besten, wovon wir sprechen. Das ist ja die Hochburg des Grünkohls. Der Klassiker ist natürlich die Zubereitung als Eintopf mit Mettwurst oder mit Kassler. Das wärmt dann, wenn es so kühler wird, so richtig die Seele.
Ja, meine eher nicht. Aber es gibt auch moderne Varianten, fleischfreie Varianten, zum Beispiel Grünkohl als Salat oder frittiert. Und bei frittierten Sachen, da bin ich wieder dabei. Oder auch, da bin ich jetzt noch unschlüssig, Grünkohl als Eis. Daran wurde lange herum experimentiert und jetzt ist es da. Es kommt natürlich aus Oldenburg. Allerdings musste wohl ein süßes Mango-Orangenmus untergemischt werden, damit es nicht so bitter wird.
Interessant.
Finde ich gut. Also so ein bisschen karibisch-grünkohlig.
Karibisch-grünkohlig. Interessant, das ist ein krasser Gegensatz.
Ja, genau, aber Gegensätze ziehen sich an, das ist wie bei uns, Magda. Deshalb sind wir beide auch morgen wieder zusammen für euch da und zwar für den Rest der Woche. Habt erstmal einen schönen Tag.
Ich bin aber die Mango dann und du der Grünkohl.
Von mir aus, darauf können wir uns einigen. Tschüssi.
Bis morgen.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.